500 Milliliter Leben.
Der Blutspende-Podcast der DRK Blutspendedienste Baden-Württemberg-Hessen
und Nordost.
Für mich und für alle Menschen, die Blut brauchen, ist es eben das Wichtigste überhaupt. Also ich wäre einfach gestorben. Das ist so komisch, das zu sagen, aber es ist halt wahr. Und ich war in dieser Situation, dass ich einfach gestorben wäre, wenn es andere Menschen nicht gegeben hätte, die aus altruistischen Gründen einfach nur, weil sie gute Menschen sind und weil sie was Gutes tun wollen, für mich da waren.
Das war Laura Marie Fersemann, unser heutiger Gast. Sie wird uns heute ihre bereits in jungen Jahren wirklich schicksalhafte Lebensgeschichte erzählen. Und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen bei 500 Milliliter Leben, dem Blutspende-Podcast der DRK Blutspendedienste Baden-Württemberg-Hessen und Nordost. Heute mit mir Cornelia Kruse vom DRK Blutspendedienst Nordost. Unser heutiger Gast hat mit gerade einmal 21 Jahren eine Diagnose erhalten, die das Leben von einem Moment auf den anderen komplett verändert hat. Akute myeloische Leukämie, kurz AML. AML ist eine besonders aggressive Form von Blutkrebs, bei der sich unreife, bösartige Blutzellen im Knochenmark unkontrolliert vermehren. Dadurch wird die Bildung gesunder Blutzellen unterdrückt, mit lebensbedrohlichen Folgen. Und für viele Betroffene bedeutet diese Diagnose einen langen und herausfordernden Weg mit intensiven Chemotherapien, Bluttransfusionen und in manchen Fällen einer Stammzelltransplantation als letzte Rettung. Und Laura hat genau diesen Weg hinter sich, mit mehreren Chemotherapien, zahlreichen Bluttransfusionen und schließlich einer Stammzelltransplantation. Heute spricht sie mit uns über ihre Erfahrungen, ihre schwersten Momente, aber auch darüber, wie fremde Spender ihr das Leben gerettet haben. Laura Marie Fersemann ist 27 Jahre alt und kommt aus dem schönen Schesel in der Nähe der Lüneburger Heide. Sie studiert an der Universität Rostock das Fach Elektrotechnik im letzten Mastersemester. Nach ihrem Master möchte sie weiter in der Wissenschaft bleiben und beim Fusionsexperiment Wendelstein 7X arbeiten. Ihre Hobbys sind Laufen und Boxen. Und sie trifft sich gern mit ihren Freunden auf einen Spaziergang oder auch mal auf einen Aperol. Ja, liebe Laura, ganz herzlich willkommen bei 500 Milliliter Leben, unserem Blutspende-Podcast. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute unser Gast bist, denn es ist nicht ganz selbstverständlich, dass du heute da bist. Von daher freue ich mich sehr. Herzlich willkommen.
Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich auch sehr, hier sein zu können.
Ja, Laura, ich habe dich ja schon ein bisschen angekündigt und bevor wir jetzt so richtig ins Gespräch einsteigen und starten, bin ich doch mal neugierig. Also du kommst ja gebürtig aus Schesel, die Stadt, in dem immer das Hurricane Festival stattfindet und wofür wir, also der DRK Blutspendedienst Nordost, im März und April gemeinsam mit dem DRK Blutspendedienst NSTOB Karten verlost haben. Und jetzt mal meine Frage vorab. Bist du ein Festival-Fan?
Ja, auf jeden Fall. Genau, ich bin schon mit 13 oder 14, hat mein Papa mich mit einer Tageskarte zum ersten Mal damit hingenommen. Und da fing es dann an. Also ich bin ein riesen Festival-Fan und habe seitdem auch viele Festivals und auch Konzerte mitgenommen.
Wow, wow, das ist ja echt toll. Schön zu hören. Ja, ich hatte es ja schon angekündigt, dass du wirklich eine schicksalshafte Lebensgeschichte schon hinter dir hast in jungen Jahren. Wie und wann hast du denn von deiner Diagnose erfahren?
Ja, das war 2019, Anfang des Jahres. Ich erinnere mich noch dran, dass das an einen Tag nach dem Geburtstag meines Vaters bin ich im Krankenhaus gelandet, im März, Mitte März. Und eigentlich habe ich halt vorher schon immer gemerkt, dass es mir nicht so gut ging. Also ich habe viel Sport gemacht. Ich bin so 3, 4, 5 Mal die Woche ins Fitnessstudio gegangen und ja, ich bin dann irgendwann die Treppen hochgegangen. Ich habe im zweiten Stock gewohnt in Hamburg und konnte dann einfach nicht mehr die Treppe hochgehen, ohne dass ich kurzatmig war. Oder ich habe auch mein Training ganz normal gemacht und es ging auch eine gute Zeit lang wirklich noch gut. Aber ich habe halt gemerkt, es strengt mich viel, viel doller an. Und irgendwie habe ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Aber zu der Zeit hatte ich auch gerade meine Ernährung umgestellt auf Paleo. Das ist so eine Steinzeiternährung, wo man nicht zu sich nimmt, was processed food ist. Und ja, deswegen dachte ich, es liegt daran. und habe das erstmal nicht so beachtet. Und als ich dann aber mal eine Stunde Ausfall hatte in der Uni, habe ich mich halt entschieden, mal zum Arzt zu gehen. Und mein Hausarzt war zu der Zeit gerade im Urlaub und ich habe gesehen, dass da so ein Zettel steht, dass ich woanders hingehen kann. Und da bin ich dann auch hingegangen und die hat mir halt das Blut abgenommen, die Ärztin. Und ja, sie hat mich schon angeguckt und ich bin ein recht heller Hauttyp, blonde Haare und immer recht dünn schon eher gewesen. Und sie sagte dann zu mir, ah, sie sehen wahrscheinlich immer so hell aus. Und ich meinte ja, und sie dachte, dass ja, das kann darauf hinweisen, dass es eine Anämie ist, wenn ich mich jetzt so fühle. Aber wir nehmen erstmal Blut ab. Genau, und nächsten Tag bin ich in die Uni gefahren und mir ging es schon sehr, sehr schlecht. Und ich wollte aber unbedingt noch zur Programmieren-Vorlesung, weil ich nicht so gut war im Programmieren. Und ja, als ich dann da saß, habe ich eine WhatsApp-Mitteilung tatsächlich bekommen von meinem Mitbewohner zu der Zeit, der mir einen Brief abfotografiert hatte, wo drauf stand von der Ärztin, ich soll mich unbedingt ins Krankenhaus begeben. Und mein Mitbewohner meinte noch, ja, hier, es wäre ein kleines Mädchen vor der Tür gewesen. Die hatte tatsächlich ihre eigene Tochter geschickt, die Ärztin, weil die mich per Telefon nicht erreichen konnte. Und da stand eben drauf, ich soll mir ein Taxi nehmen, ich soll ins Krankenhaus fahren. Es vermutet, dass ich Blutkrebs habe. Und in dem Moment habe ich aber auch gleichzeitig einen Anruf gekriegt von meiner Ärztin. Und sie sagte am Telefon, ja, nehmen Sie sich ein Taxi, fahren Sie ins Krankenhaus. Ihre Blutwerte sind nicht gut. Und so bin ich dann, wie sie es gesagt hat, habe ich mir ein Taxi genommen, meine Eltern angerufen und bin ins Krankenhaus gefahren. Und das war natürlich schon ein Schock. Also ich habe meine Sachen gepackt in der Uni und der Prof hat noch zu mir gesagt, Frau Fersemann, es geht in 20 Minuten weiter. Und ich habe ihn angeguckt und habe gesagt, ich komme nicht wieder, ich habe Krebs. Also das war mir in dem Moment eigentlich schon klar, weil man ja schon vorher irgendwie das ein bisschen erwartet, dass irgendwas nicht stimmt, wenn man irgendwie so lange Symptome hatte. Genau, und dann bin ich eben los ins Krankenhaus und da habe ich dann meine Mutter und meine Freunde waren dann auch da und dann ging es eben los.
Und kannst du noch dich so an die ersten Gedanken, also du hast ja jetzt schon ganz, ganz viel darüber erzählt, was da passiert ist, als du die Diagnose erhalten hast. Kannst du dich noch an die ersten Gedanken in dem Moment erinnern? Also du hast es ja sofort, wie du gerade geschildert hast, an deinem Professor schon so klar formuliert. Wie ging es dir in dem Moment?
Also ich habe häufig gehört, dass man irgendwie sowas erst gar nicht realisiert und dass man das irgendwie nicht akzeptiert und nicht hinnimmt. Aber bei mir war das ganz anders. Also ich habe das sofort realisiert. Ich habe auch sofort geglaubt, dass das stimmt. Ich hatte noch so komische Dinge irgendwie vorher. Ich hatte so Punkte an meinen Beinen und hatte irgendwie meiner Mama noch ein Bild davon geschickt und hatte gesagt, ja, aber kannst du dir vorstellen, was das ist? Und sie sagte, vielleicht vom Rasieren. Aber das war nicht vom Rasieren. Und ich habe irgendwie gedacht, dass irgendwas ist falsch oder mein Zahnfleisch hat angefangen zu bluten. Ich wusste, dass irgendwas nicht stimmt. Aber man geht ja einfach nicht so schnell zum Arzt, wie das halt so ist. Aber irgendwie habe ich es wahrscheinlich doch unterbewusst gedacht. Und deswegen war mir das in dem Moment schon recht klar. Und als ich dann eben angekommen bin im Krankenhaus mit meiner Mutter, da hatten wir dann eine Knochenmarkentnahme gemacht. Also die gehen mit einer kleinen Spritze durch den Knochen durch und nehmen das Knochenmark, um wirklich nochmal festzustellen, ob das ein Problem vom Knochenmark ist. Und in dem Moment hatte ich eben den Arzt gefragt, wie wahrscheinlich ist es, dass ich Krebs habe. Und darauf sagte er ja schon sehr wahrscheinlich. Und dann hat meine Mama gesagt, was machen wir jetzt? Und für mich war in dem Moment dann ja klar, wir machen jetzt, was die Ärzte sagen. Und das habe ich ihr auch genauso gesagt. Und ja, so ist es dann ja auch gekommen. Man hatte ja auch nicht viel Entscheidungsfreiheit. Man macht es oder im Endeffekt stirbt man dran.
Ja, und so eine Diagnose, du hast es ja auch schon angedeutet, so schwerwiegend eben, wie sie ja auch ist, so sind ja dann auch die Behandlungswege. Und unter anderem hast du ja auch Chemotherapie bekommen. Wie ging es dir damit? Wie sah deine Behandlung aus? Also gerade, ich glaube, 3 Chemotherapien hast du ja bekommen. Mhm. Wie ging es dir da in dieser Zeit damit?
Genau, also als ich ins Krankenhaus gekommen bin, fing auch gleich 2 Tage später sofort die erste Chemotherapie an. Und die ersten 2 Chemotherapien waren ganz normale Chemotherapien, wie man sie halt bei Blutkrebs bekommt. Da wird dann 24 Stunden, 7 Tage lang ein Beutel angeschlossen oder immer wieder neuere Beutel und das tropft dann ganz langsam rein. Und am Ende gibt es dann noch eine 3. Chemotherapie, die nennt sich Hochdosis-Chemotherapie. Das ist ganz interessant. Ich habe gehört, dass das aus der Senfgasforschung kommt, was sie da in den Körper tun. Genau, aber die erste Chemotherapie habe ich super überstanden. Das war gar kein Problem. Danach fielen natürlich die Haare aus. Das war nochmal ziemlich schlimm. Man weiß eigentlich, dass das passiert, aber wenn das dann wirklich eintritt, dann ist das doch noch ganz, ja, das nimmt einen schon irgendwie doller mit. Also mein Freund zu der Zeit saß neben mir und ich wollte eigentlich gar nicht, dass er zuguckt. Und dann kommt halt jemand mit einem Rasiergerät und schneidet das eben ab. Aber das war halt eher emotional und ich glaube, das habe ich immer ganz gut eigentlich überstanden. Also ich wusste, die heilen mich hier wieder. Zumindest habe ich mir das auch immer gesagt. Und deswegen war das Emotionale eigentlich okay. Meine Familie hat mich auch sehr unterstützt und alle waren immer da zu jeder Zeit. Und körperlich ging es, wie gesagt, bei der ersten Chemotherapie gut. Aber bei der zweiten Chemotherapie habe ich eine Lungenentzündung bekommen. Und dann, das war wirklich, wirklich schlimm. Also das war ein Moment, wo weder ich noch meine Eltern dran geglaubt haben, dass ich das überlebe. Und ich bin halt, ich meine, das ist ja klar, man hat vorher zwei Bettzimmer und wenn man dann sowas bekommt, eine Lungenentzündung, dann wird man halt in ein Einzelzimmer verfrachtet, besonders weil man ja keinen anderen anstecken sollte. Ich habe aber immer irgendwie da rein interpretiert, dass sie mich in ein Zimmer stellen, weil ich jetzt da zum Sterben hin muss. Und war natürlich nicht so und es ist am Ende ja auch alles gut geworden, aber irgendwie hat man dann diesen Gedanken, oh nein, jetzt kommt man in dieses Einzelzimmer und ich hatte auf höchster Stufe schon Morphin bekommen, weil ich einfach Fieber hatte und mir es mir schlecht ging. Ich hatte Schmerzen und immer Fiebersenker hoch und runter und Wärmflaschen und Kühlpacks. Und mir ging es wirklich nicht gut zu dem Zeitpunkt und ich konnte halt auch fast nicht mehr sprechen, weil ich einfach keine Kraft mehr hatte zu sprechen. Und das war wirklich so der Tiefpunkt, würde ich sagen, von der ganzen Behandlung. Dann an dem Tag bin ich auch noch, also ich würde sagen, der Tiefpunkt meiner Behandlung war wirklich an meinem 22. Geburtstag. Also ich hatte Geburtstag und meine Eltern hatten mir noch so Luftballons mitgebracht, weil ich so Heliumballons super cool finde und die hatten sie halt ans Bett gebunden. Und aus meiner Perspektive, also ich weiß ja, wie das für die anderen wirken muss, aber für mich selbst war das schon ganz schön schlimm, wenn man da liegt und weiß, man tut das der Familie irgendwie an, wenn man da liegt. Das war schon der Tiefpunkt, ja.
Ja, das glaube ich. Also, dass du auch heute wirklich so darüber sprechen kannst, das ist, ja, dass du heute hier bei uns bist, muss ich immer wieder sagen. Ganz, ganz große Dankbarkeit.
Ja, ich auch.
Ein wichtiger Teil deiner Behandlung sind ja auch Bluttransfusionen gewesen. Wie oft hast du diese gebraucht und welche Rolle haben sie gespielt?
Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt anzuknüpfen, weil ohne diese Blutspenden wäre ich halt heute auch einfach wirklich nicht mehr hier. Also ich habe in der Zeit von der ersten und der zweiten Chemotherapie Bluttransfusionen bekommen, aber auch später. Ich kann mich daran erinnern, dass der Arzt am ersten Tag, als ich im Krankenhaus angekommen bin, gesagt hat, sie haben kein Blut mehr. Und dann dachte ich, wieso, ich habe doch noch Blut. Ich dachte, auch wenn man Blutkrebs hat, hat man ja zu viele weiße Blutkörperchen. Ich dachte, vielleicht habe ich zu viel Blut. Aber er sagte, sie haben kein Blut mehr, weil halt alles in meinem Blut dann nicht mehr funktioniert hat. Beziehungsweise eben die weißen Blutkörperchen nicht. Und ja, daraufhin habe ich also sofort angefangen, Bluttransfusionen zu bekommen. Und das war auf eine gewisse Weise auch irgendwie ziemlich cool, weil ich als Kind das immer interessant fand, dieses Thema. Und ja, man kann Blut bekommen von fremden Menschen. Und dann habe ich meine Eltern gefragt, habt ihr schon mal Blut bekommen? Und nein, natürlich nicht. Das passiert ja so selten. Und habe ich mich gefragt als Kind, ob ich wohl mal irgendwann Blut bekomme. Und tatsächlich war es so. Und es ist super gewesen, weil man ist wirklich kraftlos, wenn man da ankommt. Und nach so einer Bluttransfusion fühlt man sich richtig gut. Also als hätte man wieder Energie und man ist nicht mehr so müde. Und in der ersten Chemotherapie, nachdem ich mein Blut bekommen habe, habe ich auch erstmal ein 10-minütiges Bauchtraining auf YouTube von Pamela Reif gemacht. Das ging dann auch ganz gut.
Das ist ja eine tolle Verbindung. Das passt auch ein Stück weit zu meiner nächsten Frage, denn hast du denn an Tagen dann besonders gespürt, wenn du eben dich schlapp gefühlt hast, oh, jetzt brauche ich das Blut wieder, also gerade wenn vielleicht wieder eine Bluttransfusion auch angestanden hat, wie du es gerade geschildert hast, dass sich das erstmal wie so ein Energiekick gegeben hat, gab es da auch diese Punkte?
Also tatsächlich wusste ich nicht, wann ich Bluttransfusionen bekomme. Mhm. Die haben immer die Werte gecheckt und wenn man irgendwie unter einem bestimmten Wert lag, dann gab es halt eine Bluttransfusion. Aber zumindest immer, wenn sie reingekommen sind mit dem Blut, dann habe ich mich gefreut, weil ich dachte, ach, dann fühlst du dich ja gleich ein bisschen besser. Mhm. Das ist wie, wenn man Schmerzen hat und dann kommt jemand, also man ist ja schon bei Krebs häufig auf der höchsten Stufe vom Morphin. Und ich habe dann immer noch Schmerzen gehabt und habe gesagt, können Sie mir noch mehr Schmerzmittel geben? Und wenn dann mal einmal morgens ein Pfleger reinkam, der mir noch eine Spritze irgendwie ins Bein gegeben hat zusätzlich, dann ist man halt, ist man die Schmerzen los. Und so ist es ein bisschen bei dem Blut auch gewesen. Man hat sich irgendwie gefreut, weil man weiß, ah, gleich geht's mir ein bisschen besser und ich kann aufstehen und vielleicht mal über den Flur gehen.
Ja, das sind dann die kleinen Lichtblicke wahrscheinlich in dem Moment gewesen, in dieser schweren Phase. Du hast es ja vorhin schon also über die Therapieform Chemotherapie gesprochen hast, angedeutet, dass dort eigentlich so dein schwerster Moment mit lag. Aber in dieser ganzen Behandlungsphase, kannst du dich da an einen wirklich den schwierigsten Moment erinnern, welcher das gewesen ist?
Ja, so körperlich hatte ich einen Moment, das war auch kurz nachdem ich habe ja gerade davon erzählt, dass ich an meinem Geburtstag, ich habe immer dieses Bild im Kopf, wie ich an meinem Geburtstag in diesem Bett lag und meine ganze Familie um mich rumsitzt und diese Ballons am Bett sind. Und ja, ich habe halt Antibiotika bekommen, um gegen die Lungenentzündung anzugehen. Das hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis es angeschlagen hat, also über 2 Wochen. Und man ist ja eigentlich gewöhnt, dass Antibiotika schnell anschlägt. Und ich lag dann nur mal so lange und habe immer gedacht, hoffentlich hilft das. Und ich hatte aber einen Moment, da wollte ich einfach aufstehen und wollte zur Toilette gehen. Und als ich aufgestanden bin und da alleine hingehen wollte, es ist ja keiner im Raum, man ist ja alleine, da bin ich zusammengebrochen. Und ich wusste in dem Moment, dass ich an der Tür auf so einen Knopf drücken kann. Und wenn man 2-mal drückt, dann ergibt das einen Alarm und dann kommt auch jemand rein. Aber ich habe es einfach nicht geschafft. Also ich bin auf den Boden gefallen und habe nicht geschafft, diesen Knopf zu drücken. Und habe ich gedacht, oh, jetzt musst du akzeptieren, dass es das jetzt war. Und habe ich die ganze Zeit im Kopf gehabt, jetzt musst du es akzeptieren, du musst es akzeptieren. Und es waren so ganz komische Geräusche um mich rum, also wie in so einem Maschinenkeller von so einem Schiff. Und da habe ich gedacht, meine Güte, und ich konnte einfach nichts machen. Also ich hätte ja gerne was gemacht und ich war ja auch bei vollem Bewusstsein. Ich wollte einfach aufstehen, darauf drücken, ich konnte nicht. Und das war der einzige Moment, den ich in meinem Leben hatte, wo ich gedacht habe, jetzt ist es so weit gekommen. Und ich einfach nur versucht habe, krampfhaft das zu akzeptieren. Und dann 5 Minuten später habe ich aber irgendwie die Kraft gehabt und bin dann einfach aufgestanden, habe diesen Knopf 2-mal gedrückt. Und dann kamen halt auch wirklich Leute reingelaufen, haben mich hochgehoben, haben gesagt, Laura, nicht alleine auf Toilette gehen. Und von dem Moment an habe ich dann tatsächlich auch Windeln getragen, die ich jetzt nie benutzen musste. Aber ich habe dann halt meistens jemandem Bescheid gesagt. Aber das war auch so ein richtiger Tiefpunkt.
Wir hatten es ja schon angedeutet, du hast ja auch eine Stammzelltransplantation erhalten. Wie hast du denn die Zeit vor der Stammzelltransplantation erlebt und hattest du eher Angst oder eher Hoffnung? Wie ging es dir in dieser Zeit?
Ja, wie ich ja gerade schon erzählt habe, hatte ich ja eben diese beiden Chemotherapien vorher. Also ich war vielleicht schon ein bisschen daran gewöhnt, diese Chemotherapien zu haben. Und ich wusste, es kommt jetzt eine Hochdosis-Chemotherapie mit anschließender Stammzelltransplantation. Aber ich habe das als nicht was ganz Schlimmes wahrgenommen, sondern eher als was Positives, dass es bald vorbei ist, weil ja, ich halt wusste, okay, eine Chemotherapie läuft so und so ab. Wir wurden auch gut darauf vorbereitet im Krankenhaus. Es gab also einen Infonachmittag, wo erzählt wurde, wie so der Alltag ist, weil sich das dann doch noch alles ein bisschen verändert hat. Bei so einer Stammzelltransplantation liegt man halt alleine in einem Zimmer und man ist an die Wand angeschlossen, an einem 8 Meter langen Schlauch. Also an die Wand ist vielleicht ein bisschen falsch formuliert, aber man ist halt an so einer großen Säule, wo unterschiedlichste Substanzen in den Körper gepumpt werden. Unter anderem eben die Hochdosis-Chemotherapie, Mineralstoffe und andere Dinge, auch Essen beispielsweise. Ich konnte nach einer Zeit nicht mehr essen. Das wird dann alles durch so einen zentralen Venenkatheter, der am Hals gelegt wird, direkt ins Blut zugegeben. Und so kommen eben auch die Stammzellen in den Körper. Und das war also alles schon ein bisschen komisch und man hat eben diesen Schlauch, der so lang ist, dass man noch ins Bad kommt. Aber ansonsten ist man wirklich gefangen, also wirklich angekettet. Und man wusste, dass das auf einen zukommt und das war irgendwie ein bisschen scary. Aber auf der anderen Seite dachte ich, wenn das jetzt geschafft ist, dann ist das auch vorbei.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und du hast ja jetzt gerade schon ein bisschen geschildert, wie die ganze Stammzelltransplantation ablief. Wie hast du dich denn dann im Anschluss gefühlt?
Ja, also man zählt vom Tag der Stammzelltransplantation immer los von Tag 0. Also der Tag 0 ist, wo man wirklich diese Stammzellen in den zentralen Venenkatheter direkt ins Blut bekommt. Und wenn das passiert ist, dann hat man Tag 0. Und an diesem Tag ging es mir nicht besonders gut, weil die Hochdosis-Chemotherapie natürlich alles kaputt macht. Und bei mir war es dann auch tatsächlich so weit, dass ich nicht mehr sprechen konnte, weil die schnell teilenden Zellen gehen bei so einer Chemotherapie wirklich kaputt. Also man hat nicht nur die Haare verloren, sondern die Schleimhautzellen gehen auch alle kaputt, sodass mein Mund innen drin ziemlich weiß war und sich sozusagen aufgelöst hat. Und deswegen konnte ich halt keine Nahrung zu mir nehmen. Ich konnte nicht trinken und ich konnte auch eben nicht sprechen. Und dann geht's eben los. Man zählt Tag 1, Tag 2, Tag 3. Und man hofft eigentlich, dass es jeden Tag ein bisschen besser wird. Aber erstmal ist so gar nichts passiert. Bis am Tag 10 ich dann echt ziemliche Schmerzen in den Oberschenkelknochen gehabt habe und gedacht habe, was ist das denn? Und es ist so, dass die Stammzellen im Blut ihren Weg suchen und dann in den hohlen Knochen ankommen, also in den Oberschenkelknochen und in der Hüfte und sich da ansammeln. Und das ist ganz interessant, also dass das überhaupt funktioniert, ist ja schon ziemlich beeindruckend, aber dass man das auch fühlt, dass es da sozusagen anwächst und man auch dabei Schmerzen hat, weil sich das irgendwie füllt, das war für mich wirklich, wirklich schräg. Und dann hat mir aber eine Pflegerin gesagt, dass das ein gutes Zeichen ist, weil dann wächst das an. Und das habe ich mir dann so gemerkt und habe gedacht, dann wird es ja jetzt besser. Und mit der Zeit ging es dann wirklich bergauf. Und nach einigen Tagen, ich glaube, es waren insgesamt 4 Wochen, nach 4 Wochen konnte ich meine Pillen wieder schlucken. Ich konnte selbstständig trinken und essen. Ich konnte sprechen und war dann so weit, dass ich wieder nach Hause gehen konnte. Und das fühlt sich dann natürlich toll an. Also dieser Weg dahin, diese 4 Wochen, die fühlen sich unendlich lang an. Aber wenn es sind kleine Schritte, aber wenn es dann tatsächlich passiert, also der Tag der Entlassung, der war natürlich super. Und ja. Ich konnte zu meiner Familie, meine Freunde konnten mich besuchen. Das war alles noch kurz vor Corona. Also Corona fing etwas später an. Das heißt, ich habe zu Hause zwar immer Maske tragen müssen, aber es war halt einfach super, so eine Umgebung zu haben. Und das hat mir so viel zurückgegeben. Das war echt richtig, richtig toll.
Ja, das glaube ich. Laura, wie bei Bluttransfusion, da muss es ja auch im Vorwege Menschen geben, die Blut spenden. So ist es ja letztendlich auch bei einer Stammzelltransplantation. Da muss es ja auch Menschen geben, die bereit sind, dann im Falle, wie bei dir, ihre Stammzellen vorab zu spenden. Hast du denn erfahren, wer dein Stammzellspender oder deine Stammzellspenderin war? Und falls ja, wie hast du den Kontakt aufgenommen?
Ja, leider nicht. Ich habe meinem Spender, ich weiß, dass es ein Spender ist, ein Mann, und dass er aus der Nähe von Köln kommt, weil da ist scheinbar die Spende zustande gekommen, und dass er ungefähr in meinem Alter war, vielleicht ein bisschen älter. Ich glaube, ich war jetzt 26 war zu der Zeit. Aber ich kenne den Namen nicht und ich habe ihm 2 sehr emotionale Briefe geschrieben, aber darauf keine Antwort erhalten. Ich habe also nicht gehört ich weiß gar nicht, wer genau dafür zuständig ist, aber es gibt auf jeden Fall eine Ansprechstelle im Krankenhaus. Und die haben einfach gesagt, sie haben nichts gehört. Also ich weiß nicht, wer dieser Mensch ist. Ich bin ihm unendlich dankbar. Aber Kontakt wollte er scheinbar nicht haben oder es ging aus irgendeinem Grund nicht.
Und wie geht's dir damit, dass sich der Spender bei dir bisher zumindest nicht gemeldet hat oder nach deinen beiden Kontaktversuchen?
Also anfangs fand ich das natürlich ein bisschen traurig und ich hätte diesen Menschen schon gerne kennengelernt. Auf der anderen Seite respektiere ich die Entscheidung natürlich völlig. Und in meinem Fall habe ich sogar, ich würde nicht sagen, was etwas Besseres, aber ich habe die Chance bekommen letztes Jahr und ich habe auch die Chance dieses Jahr auf einer Blutspendeveranstaltung um Hamburg einmal mich mit Blutspendern auszutauschen. Und das war wirklich, wirklich toll. Also ich habe sozusagen, es war wahrscheinlich nicht, ich habe von diesen Personen vermutlich kein Blut bekommen. Ich meine, vielleicht schon, aber wahrscheinlich nicht. Aber diese Personen, diese Menschen in einem Raum zu sehen und die haben mich wirklich umarmt und ich habe sie umarmt, das war irgendwie so ein Ersatz. Weil, ja, die hatten, glaube ich, mit mir einen Ersatz, an wen es gegangen ist, das Blut. Und ich hatte mit denen einen Ersatz zu sehen, wer für mich ins Krankenhaus gegangen ist, so dass ich im Endeffekt nicht sterben musste. Und das war wirklich, das war wundervoll. Das kann man sich, in so einer Situation muss man im Leben sein, sonst kann man das, glaube ich, nicht fühlen. Das war einfach ein Raum voller Liebe.
Mhm. Ja, das ist dann wirklich stellvertretend an dieser Stelle, dass du dich bedanken konntest und natürlich auch, wie du schon gesagt hast, die Spender und Spenderinnen sehen, weshalb sie Blutspenden gehen so regelmäßig, ganz genau, das stimmt. Wie hat sich denn, Laura, dein Blick auf das Leben durch deine Lebensgeschichte verändert?
Das ist eine gute Frage. Ja, also ich sag eigentlich immer und ich denke auch und ich fühle das so, dass das gar nicht nur was Schlechtes war, was mir passiert ist. In vielen Hinsichten hat mich das ziemlich dazu angeregt, einfach mein Leben vielleicht ein bisschen mehr auch in die Hand zu nehmen und zu denken, das Leben ist endlich und ich mache noch dies und jenes und ich nehme mir noch das vor und tatsächlich sind meine Noten auch besser geworden in der Uni. Also ich glaube, ich habe das jetzt einfach ein bisschen ernster genommen mit dem Studieren. Und das hat sich, also viele Sachen waren einfach im Endeffekt positiv, weil man nach sowas viele Sachen einfach ein bisschen mehr zu schätzen weiß. Also ein schöner Sommertag oder so, den weiß man richtig zu schätzen, wenn man drin saß auf Station und gutes Wetter war, alle Freunde Bier trinken gehen konnte, nur man selbst eben mit so einer ernstzunehmenden Krankheit im Bett lag. Und ich glaube schon, dass sich das irgendwie ein bisschen eingebrannt hat. Und ja, deswegen schätze ich viele Dinge. Auch, dass ich jetzt in der Lage bin, mein Studium zu beenden. Ich bin jetzt im letzten Semester und habe das wirklich jetzt noch gut hingekriegt. Und
toll.
Ja, da bin ich recht stolz auf mich selbst.
Das kannst du auch, Laura. Das kannst du wirklich sein. Wirklich toll.
Danke.
Ja. Was hat dir denn in den schwersten Momenten geholfen, wirklich weiterzumachen? Du hattest ja nur auch zwischendurch schon geschildert, dass es doch immer mal auch Momente gab, in dem du dich damit auseinandergesetzt hast, zu sagen, das, jetzt ist es das doch gewesen. Aber was hat dich am Ende, ja, dir die Kraft gegeben, weiterzumachen?
Also letztendlich war das auf jeden Fall erstmal meine Familie, meine Mutter, mein Bruder, mein Vater und alle Familienangehörigen, die mich wirklich immer besucht haben im Krankenhaus. Sie haben mich nicht alleine gelassen, gar nicht. Die haben mir Essen gebracht und die haben mich angerufen und sich gekümmert. Auch meine Freunde, die sind vorbeigekommen und die waren auf jeden Fall immer für mich da. Und ich glaube, für die habe ich zeitweise vielleicht auch einfach weitergemacht. Wobei ich auch sagen muss, ich glaube, manchmal hat man das einfach in sich drin, dass man einfach versucht, das so gut wie möglich zu überstehen. Und irgendwie aufgeben ist für mich so im Leben noch nie so eine richtige Option gewesen. Und das war es da in dem Moment auch nicht. Also ich wollte ja gerne weiterleben. Ich wollte gerne noch viele schöne Dinge erleben. Und ich wollte noch mit meiner Familie in Urlaub fahren. Und ja, die waren einfach für mich da. Und ja, das hat mich einfach aufrecht sitzen lassen.
Ja, und auch, dass deine Freunde so an deiner Seite gestanden haben. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, muss man ja auch mal sagen.
Ja, das stimmt. Es gibt auch Freunde, die sich abgewandt haben oder Leute aus der Uni, die nie nachgefragt haben, die vielleicht bis heute auch nicht wissen, ob ich überhaupt noch lebe oder nicht.
Ja, jeder geht eben ganz unterschiedlich mit so einer Diagnose um, wenn es andere Menschen betrifft. Das stimmt. Gibt es etwas, das du Menschen mit einer ähnlichen Diagnose mitgeben möchtest?
Ich würde auf jeden Fall jedem raten, der in so einer Situation ist, wenn schwierige Zeiten kommen, das nicht als absolut schlechtes Omen zu sehen, weil solche Sachen sind einfach schwierig. Und es gibt Tage, da geht es einem schlecht und man kann nicht aufstehen, man kann sich nicht zwingen, irgendwie 2 Schritte zu gehen und denkt dann direkt, das ist alles ganz schlimm. Aber solche Tage sind, glaube ich, normal. Das war für mich normal und davon sollte man sich einfach nicht abschrecken lassen. Also man sollte die Hoffnung einfach nicht verlieren und man sollte auch schlechte Tage akzeptieren und nicht direkt das Schlimmste darin sehen. Das gehört einfach zum Prozess dazu und am Ende wird es schon gut und wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende.
Du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, dass du dich als Kind schon mal mit dem Thema Blutspende so beschäftigt hast. Also dass du das da ganz faszinierend fandest, dass Menschen, also fremde Menschen, anderen Menschen ihr Blut spenden können. Aber jetzt mal explizit auf deine Lebensgeschichte, auf deine Diagnose. Hast du dich vorher mit dem Thema Blutspende, also wirklich vor deiner Erkrankung, intensiv damit beschäftigt?
Intensiv ist vielleicht ein falsches Wort. Also ich wollte mal Blutspenden gehen und war dann auch da und hatte das Gespräch. Und dann wurde mir gesagt, Sie können aus dem und dem Grund das leider nicht machen. Und dann war ich ein bisschen traurig, aber habe es dann auch wieder abgehakt. Ich wusste, dass mein Opa immer viel Blutspenden war. Und dann kommt bei uns auf dem Dorf irgendwie so ein Lastwagen oder so. Und da ist er halt wirklich immer super regelmäßig hingegangen. Und deswegen hatte ich so schon einen Bezug zum Blutspenden. Und ich fand das immer gut. Aber ich glaube, mir war einfach gar nicht bewusst, was das bedeutet und wie wichtig diese Blutspenden sind. Mhm. Weil man tut das immer so ein bisschen ab. Als Kind fand ich es halt spannend. Das ist ein spannendes Thema, dass das überhaupt funktioniert, einem fremden Menschen sein eigenes Blut zu geben und dass das klappt. Ja, aber diese ganze Dramatik, die habe ich, glaube ich, erst verstanden, nachdem ich selber gebraucht habe.
Und viele wissen ja auch nicht, wie wichtig Blut- und Stammzellspenden sind. Was würdest du denn den Menschen mit auf den Weg geben, jetzt vor allen Dingen eben mit Blick nach deiner Erkrankung, nachdem du jetzt alles überstanden hast?
Also ich selbst konnte ja kein Blut spenden und ich konnte auch keine Stammzellen spenden. Deswegen kann ich aus dieser Sicht das natürlich nicht sagen. Ich kann niemandem die Angst nehmen vor Nadeln oder ich kann auch niemandem die Angst nehmen, Stammzellen entnommen zu bekommen, was wirklich heutzutage nicht mehr schwierig ist, weil es auch über das Blut geht, also in 90% der Fällen zumindest. Also man muss nicht durch den Knochen bohren oder so. Diesen Standpunkt, das kann ich natürlich nicht den Menschen die Angst davor nehmen. Aber für mich und für alle Menschen, die Blut brauchen, ist es eben das Wichtigste überhaupt. Also ich wäre einfach gestorben. Das ist so komisch, das zu sagen, aber es ist halt wahr. Und ich war in dieser Situation, dass ich einfach gestorben wäre, wenn es andere Menschen nicht gegeben hätte, die aus altruistischen Gründen einfach nur, weil sie gute Menschen sind und weil sie was Gutes tun wollen, für mich da waren. Also ich habe einfach allergrößte Dankbarkeit für diese Menschen. Und ich würde es wirklich jedem ans Herz legen, der irgendwie seine Angst überkommen kann, dahin zu gehen, weil das ist so unglaublich wichtig. Und für mich, ja, wenn ich diese Menschen sehen würde, ich würde die alle am liebsten umarmen. Ich saß heute Mittag tatsächlich beim Essen in der Mensa mit einem Kollegen aus der Uni und er sagte, ja, er muss jetzt nach Berlin fahren, um zu gucken, ob er für eine Stammzellspende passt. Mhm. Und ich meinte, ey, ich lade dich zum Bier trinken ein. Ich finde das so super, dass du das machst. Und wir haben auch nochmal über Blutspenden geredet, dass das so wichtig ist. Und manchmal habe ich eben das Gefühl, dass es den Menschen einfach, es ist nicht präsent genug im Leben, dass sie wissen, wie wichtig das ist, dass andere Menschen eben darauf angewiesen sind und nur so überleben können. Und für mich ist es ein riesengroßes Anliegen, dass die Menschen das irgendwie wissen. Und ich würde es am liebsten jedem persönlich sagen, aber das ist natürlich nicht möglich.
Ja, das stimmt. Ja, und wie du selber schon gesagt hast, oftmals braucht es eben dieses Schlüsselerlebnis, sei es jetzt im Familienkreis, Freundeskreis, wenn jemand eben auf Blut oder eben Stammzellen mal angewiesen war, das ist oftmals so ein Schlüsselerlebnis, dass man dann selber damit in Kontakt kommt. Ja, das kann oder ist ganz oftmals auch so der Fall. Laura, wie geht es dir denn heute gesundheitlich und wie geht es dir so im Alltag?
Mir geht's wirklich richtig gut. Also ich habe selten von Leuten gehört, die so gut wieder aus so einer Therapie rausgekommen sind. Bin in diese ganze Geschichte reingekommen mit dem Krankenhaus und dem Krebs und ich bin da genauso gut wieder rausgekommen. Also ich habe wirklich körperlich keine Beschwerden. Ich bin auf dem Fitnesslevel wie davor und mir geht's wirklich gut. Und ja, wie ich irgendwie schon gesagt habe, es ist für mich manchmal so, als wäre mein Leben sogar ein kleines bisschen besser geworden durch diese ganzen anstrengenden, schlimmen Dinge, die passiert sind, weil ich bessere Noten schreibe und weil ich mein Studium ernster nehme und weil ich vielleicht auch irgendwie das Leben jetzt ein bisschen ernster nehme, vielleicht nicht, aber auf jeden Fall.
Ja, einen anderen Blick wahrscheinlich aufs Leben gefunden hast.
Genau. Das ist einfach, ich bin einfach dankbar dafür. Und
ja, es ist schön zu hören, Laura, dass es dir heute auch wieder gut geht nach all der schweren Zeit.
Ja.
Ja, wir befinden uns schon am Ende unserer heutigen Folge. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns heute gewesen bist und vor allem so offen darüber gesprochen hast, was ich wirklich nicht als selbstverständlich ansehe. Von daher ganz, ganz lieben Dank. Aber ich möchte dich natürlich jetzt nicht einfach so entlassen, sondern hast du noch abschließende Worte? Was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben?
Also erstmal möchte ich mich natürlich bedanken. Also natürlich für die Chance, hier sein zu können und hier mitmachen zu dürfen. Aber vor allen Dingen größtenteils an die Menschen, die das vielleicht hören und Blutspenden gehen oder überlegen, Blutspenden zu gehen, sich mit dem Thema überhaupt auseinandersetzen, weil es eben so, so wichtig ist und für mich persönlich eben so unglaublich wichtig war. Also ein riesengroßes Dankeschön an diese Menschen. Und ja, vielleicht würde ich den Menschen noch ans Herz legen, wenn sie sich das jetzt anhören, weil sie denken oder weil sie sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen von Blutspenden, dass man es einfach vielleicht mal versucht. Und ja, man hilft einfach so unglaublich viel. Und ich bin ja nicht nur ich glücklich, dass ich dieses Leben habe, sondern meine ganze Familie, meine Freunde, die sind, glaube ich, auch alle recht froh, dass ich noch hier bin. Und das ist eben zurückzuführen auf die Menschen, die das Blut gespendet haben. Also riesengroßes Dankeschön dafür.
Ja, Dankeschön an dich, Laura. Alles, alles Liebe, alles Gute. Und ja, bis ganz bald. Lass es dir ganz wohl ergehen.
Ja, vielen lieben Dank. Dankeschön.
Lauras Geschichte macht wieder einmal deutlich, wie lebenswichtig Blut und auch Stammzellspenden wirklich sind. Und für Menschen mit einer Diagnose wie akuter myeloischer Leukämie geht es oft um jede Minute. Und am Ende darum, dass irgendwo jemand bereit ist, zu helfen. Mich hat dieses Gespräch auf jeden Fall sehr berührt und zum Nachdenken gebracht. Vielleicht geht es euch ähnlich und hat euch inspiriert, selbst aktiv zu werden. Entweder Blutspenden zu gehen oder indem ihr das Thema in eurem Umfeld weitertragt. Denn jede einzelne Spende kann Hoffnung auf Gesundheit schenken. Und manchmal ist genau dieser Unterschied, der zählt. Von daher reserviert euch gleich euren Termin unter blutspende.de oder über unsere Blutspende-App. Ihr findet den Link auch nochmal in unseren Shownotes. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Zuhören. Wünsche und Feedback könnt ihr wie immer an podcast@blutspende.de schicken. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal und denkt immer daran, schenke Leben, spende Blut. 500 Milliliter Leben.
Der Blutspende-Podcast der DRK Blutspendedienste Baden-Württemberg-Hessen
und Nordost.